der Freude, mit dem Frieden, mit übernatürlicher Kraft. Heiliger Geist, du fließt durch sie. Lass sie vom Skript abweichen, wenn du es willst. Und ich will dir einfach danken, dass sie sich in ihrer Schwachheit bereit erklärt hat, hier zu stehen und dein Wort zu bringen. Amen. Und eins habt ihr nicht gesehen, die Steffi hat eben hier am Boden gelegen. Das war ein absolut cooles Bild, weil ihr ist bewusst geworden, sie kann es nicht. Und das ist die Wahrheit. Aber, jetzt kommt das Aber, mit Gott kann sie alles. Stefanie, du hast die Bühne.
Ich ziehe, bevor ich anfange, richtig ein. So, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich sehr. Muss ein bisschen sortieren. So. Also für die, die mich noch nicht kennen, ich bin die Stefanie Thome, hat der Bernd ja auch gerade schon mal gesagt. Ich bin Mutter von 3 Kindern, Ehefrau eines wirklich wunderbaren Ehemannes und vielleicht hast du auch hier und da schon mal was in den Kommentaren auch von mir gelesen. Nicht, weil ich so wichtig bin, sondern weil da ein anderer Name steht. Da steht Food Coach Steffi. Das bin ich. Und da freue ich mich total, dass wir uns jetzt auch persönlich kennenlernen. Du siehst mich, aber ich dich nicht. Aber dennoch kannst du mir doch mal kurz winken. Ich guck's mir nämlich nachher an. So, wenn du jetzt gedacht hast, Food Coach Steffi, da kommt jetzt jemand mit Stirnband, Schweißband am Arm und Joggerklamotten auf die Bühne und wiegt 48 Kilo, dann darf ich dir sagen, herzlich willkommen, ich bin es. 48 Kilo habe ich nicht, es sind ein paar mehr, aber da brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Warum ich das anspreche ist, manchmal haben wir ja Erwartungen an jemanden, den wir noch nicht kennen. Und da will ich dir einfach sagen, wenn du das erwartet hast, dann lernst du mich jetzt kennen. Ich bin Food Coach in meinem beruflichen Leben, aber in allererster und in aller einzigster Linie bin ich Königstochter. Und darauf stelle ich mich heute. Dankeschön, dass du mir zuhörst und dankeschön, dass du der Botschaft, die heute kommst, dein Herz öffnest. Das ist mir das Allerwichtigste. Ich switche immer mit der Kamera so, weil es mir wichtig ist, dich anzuschauen. Wenn ich mal ein bisschen langsamer bin, ist das auch nicht schlimm. So, ich beginne mit Gebet. Papa, ich danke dir, dass du hier wirkst. Ich danke dir, dass ich deine Tochter sein darf und dass du mich für würdig erachtet hast, überhaupt hier zu stehen und dein Wort weiterzugeben. Danke, dass du in mir groß bist, dass du jetzt sprichst, dass wir offene Herzen haben, dass wir hören, was du willst, was die Message von dieser Predigt heute ist. Danke, dass du mich liebst, obwohl du mich kennst. Amen. Heute darf ich euch den 4. Teil von der Predigtreihe von der Kunst, sich selbst zu führen, bringen. Und der heißt Selbststeuerung. Wir hatten gehört über Selbstverantwortung, über Selbstklärung und Selbstfürsorge. Und nun kommen wir zur Selbststeuerung. Zu Beginn will ich dich kurz noch einmal einladen, damit du heute richtig interagieren kannst. Vergiss nicht, ich schaue mir ja das Video später an, aber ich sehe dich trotzdem nicht. Aber pass auf, du brauchst heute was. Und zwar brauchst du einen funktionierenden Arm. Den hat hoffentlich jeder, wenn nicht, dann nimm doch den, der nicht funktioniert und wenn das auch nicht geht, dann nimm die Füße. Ja, das mache ich jetzt nicht vor. Du brauchst heute einen Arm, ja, den brauchst du, guck mal, ob er auch funktioniert, mal so. Und du brauchst einen Finger, spreiz den mal so hoch, okay, den brauchst du heute. Nicht um so zu machen, wofür du ihn brauchst, wirst du noch herausfinden. So, Selbststeuerung ist das Zentrum von all dem, was wir in den letzten 3 Wochen gehört haben. Selbststeuerung ist das Zentrum der Selbstführung. Das findet seinen klarsten Ausdruck in verschiedensten alltäglichen, immer wiederkehrenden und immer beständigen Alltagssituationen, also uneingeschränkt immer und überall. bei beruflichen Tätigkeiten, in Beziehungen sämtlicher Art, Ehe, Familie, Gottesbeziehung, Freundschaftsbeziehung und so weiter, Nachbarschaftsbeziehung, Verwandtschaftsverhältnis, in egal welchen Beziehungen spielt Selbststeuerung immer eine Rolle. Bei Meinungsverschiedenheiten und auch Konflikten ist eine gesunde Selbststeuerung, je nachdem wie heiß der Konflikt ist, auch sehr wichtig. In Führungstätigkeiten, du brauchst Selbststeuerung, um mit Andersartigkeiten und Schwächen von anderen zurechtzukommen. Da benutzen wir jetzt gerade bitte zum ersten Mal den Finger. Die Andersartigkeiten der anderen. Wir schauen aber in der Regel, jetzt machst du bitte so, damit du kurz verstehst, die Andersartigkeiten der anderen drehen wir um und landen hier. So machst du jetzt so, das ist der Selbststeuerungsbogen. Den möchte ich, dass du den am Ende der Predigt beherrschst. Und wenn du mir ein Video darüber schicken möchtest, dann schick das doch an st@movito.fit. Danke dir. So, also Andersartigkeiten und Schwächen anderer, mit denen müssen wir auch gut umgehen können, lernen. Und wenn du es noch nicht kannst, sei ganz entspannt. Also Partner haben Andersartigkeiten. Ich bin auch verheiratet. Und auch bei uns kommt das manchmal vor, dass mein Mann von einer anderen Art ist. Denn er ist Mann und ich bin Frau. Und Gott schuf wen zuerst? Den Mann. Und dann hat er festgestellt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, und hat ihm zur Gehilfin die Frau erschaffen. Manchmal vergesse ich das, dass ich die Gehilfin bin. Und da darf ich dann auch wieder so machen. So, es geht auch um die Selbststeuerung in Alltagssituationen wie mit deinen Kindern, deinen Eltern, habe ich ja eben schon mal kurz angesprochen. Wie du mit dir selbst und mit deinen eigenen Schwächen umgehst, mit Gefühlen wie Ärger, Zorn, Neid, Hilflosigkeit oder Angst. Zu was wir Ja sagen und wie wir es ausführen und wie wir kommunizieren. Und ohne ein ausgewogenes Verständnis der im christlichen Glauben verankerten Grundlagen der Selbstführung, Selbstverantwortung, Selbstklärung, Selbstfürsorge, fehlt uns in der Selbststeuerung der entscheidende Orientierungsrahmen. So, wenn du die anderen Predigten noch nicht gehört hast, dann solltest du das vielleicht nachholen, weil du wirst jetzt heute in dieser Predigt kein Grundkonstrukt bekommen. Es ist nur die Ebene obendrauf. Ich würde es benennen als das Dach, aber du bekommst heute von mir kein vollständiges Dach. Und ich glaube, du wirst auch verstehen, warum. Es geht ja um dieses Buch von der Kunst, sich selbst zu führen. Und da kann ich dich, wie auch meine Vorredner schon, ich glaube, Ewald hat das Ganze auch sehr eindringlich immer wieder mitgeteilt und ich schließe mich genauso eindringlich an, du solltest dieses Buch lesen, um wirklich da einzusteigen und lass dich nicht von dem Titel abschrecken, so wie es mir anfänglich gegangen ist. Es geht, mein erster Hauptpunkt ist Selbststeuerung in meinen Emotionen. Ich muss verstehen, was mich umtreibt. Und da möchte ich dir jetzt ganz kurz etwas vorlesen. Und während ich vorlese, kann ich nicht in die Kamera schauen. So. Es ist der Albtraum jedes Flugpassagiers. Die Vorstellung, das Flugzeug, in dem er sitzt, könnte entführt werden. Einem Geisteskranken oder einem Terroristen könnte es gelingen, ins Cockpit vorzudringen und die Piloten in seine Gewalt zu bringen. Er könnte sie unter vorgehaltener Pistole dazu zwingen, den Kurs zu ändern oder noch schlimmer, die Piloten ausschalten und selbst versuchen, das Flugzeug zu steuern. Piraterie nennt man das. Der Kapitän eines Flugzeugs oder Schiffes wird überwältigt, der Kurs wird geändert und der Flug oder die Fahrt enden an einem anderen Ziel und auf eine Weise, von denen nichts im Logbuch stand. Das bedeutet ganz praktisch, in deinem Alltag ist in deinem Gehirn eine Steuerzentrale. Das Gehirn ist die Steuerzentrale. Und vielleicht hast du dich, wenn du schon mit Gott gehst, machst du das vielleicht meistens am allerbesten zu Beginn des Tages, dich auf Gott ausrichten. Du betest vielleicht zum Beispiel heute Morgen, Herr, lass mich bitte zu jedem freundlich sein. Das hast du in deine Steuerzentrale eingegeben und dein inneres Flugzeug soll heute in die Richtung Freundlichkeit steuern. So, dann ist Montagmorgen, du gehst zum Aldi, es gibt die Angebote. Als allererstes wirst du vor der noch verschlossenen Tür lächelnd, stehst du vor der Tür, lächelst freundlich und denkst noch in dem Moment, weil es ist erst eine halbe Stunde her, dass du vor Gott gekniet hast und gesagt, Herr, ich möchte heute freundlich sein. Dann kommt eine Dame an dir vorbei und rammt dir den Einkaufswagen genau gegen die Hüfte, während du wartest. Du atmest und denkst freundlich und sagst nichts. Okay, dann geht die Tür auf. Du stürmst hinten zu den Angeboten und diese Dame drängt sich an dir vorbei, fährt mit dem Einkaufswagen um dich herum und ist als erstes dort. Bist du dann gerade noch in dem Moment freundlich und denkst, oh ja, ich helfe dir beim Anschieben. Welche Größe brauchst du denn? Oder ist vielleicht schon in dem Moment deine Steuerzentrale außer Kontrolle und du denkst, das darf ja wohl nicht wahr sein. Also das ist eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Vielleicht kannst du eigene Geschichten ergänzen. Ich denke, wir kennen das. Wir wissen, ihr habt verstanden, um was es geht. Du wirst praktisch gefesselt und hast überhaupt im ersten Moment keine Kontrolle mehr, sondern deine Gefühle, um die geht es, Emotionen kochen hoch und regieren. Weil du bist gefesselt, deine Schaltzentrale ist out of order. Die Freude, die Freundlichkeit ist nicht mehr da. So, natürlich kannst du umkehren, ja? Darauf gehen wir ein anderes Mal ein. Wenn dir das zum Beispiel zu Hause passiert, ja, du hast was Leckeres gekocht, deine Nachbarin ist zum Essen eingeladen worden und du siehst an ihrem Gesicht, dass es ihr nicht schmeckt. Okay, was tust du? Wenn du die Nachbarin schon seit 30 Jahren kennst, dann kann es, oder es ist vielleicht sogar, nehmen wir lieber mal den Mann, ist besser. So, mein Mann verzieht jetzt das Gesicht und ich habe Stunden in der Küche gestanden. Dann kann es mir passieren, dass ich mir innerlich denke, boah, koch doch das nächste Mal selbst. Okay, wieder ein Gefühl, das den Vortritt hatte. Weil meistens in solchen Momenten denkst du nicht, ja natürlich, er hat ja einen ganz anderen Geschmack oder ja klar, die Nachbarin, die verträgt ja das und das nicht und das habe ich vergessen, sondern im ersten Moment reagierst du. Das ist so ein Aktion-Reaktion-Ding. Ja? So, oder du weißt, eine sehr gute Bekannte, die du schon seit 15 Jahren immer auf deinen Geburtstag einlädst, hat auch Geburtstag. Die wird 40 und plötzlich kriegst du mit, dass ein paar Leute um dich herum eine Geburtstagseinladung bekommen haben und du nicht. Okay, zunächst sagst du vielleicht nichts und gehst nach Hause, aber innerlich fängst du vielleicht an zu kochen. Du fragst dich vielleicht, fängst an Selbstzweifel zu bekommen. Ist unsere Freundschaft doch nicht so fest oder mag sie mich vielleicht nicht? Ah, sie hat mich auch letztens schon so komisch angeguckt. Ja, und mich hat sie, als ich in die Gemeinde gekommen bin, gar nicht als erstes begrüßt. Stimmt. Und sie schaut mich auch gar nicht mehr so oft an. Und dann kommt auf einmal auch eine Geburtstagseinladung und du sagst, Gertrude, ich habe schon was vor. Okay, und dann ist das Ding durch. Du hast ja Gertrude abgesagt und die Geburtstagseinladung, okay. Was du vielleicht im Vorfeld nicht weißt, ist, Gertrude hat nur ein bestimmtes Budget. Gertrude muss erstmal schauen, von all den 150 Menschen, die sie wirklich gerne auf ihrem Geburtstag hat, hat sie aber nur Platzkapazität für 30. So geht Gertrude ganz systematisch durch. Das sind Dinge, die sehen wir gar nicht immer. Wir reagieren. Und dann sagen wir manchmal aus Wut, aus Zorn, aus Trauer Dinge, die ausgesprochen wurden und die wir nicht mehr zurücknehmen können. Selbstverständlich kannst du um Vergebung bitten. Aber schon so manches Wort im Zorn hat hier so eine tiefe Verletzung hervorgerufen, dass, das kennst du bestimmt selbst auch, du manchmal heute noch daran knabberst und auch deine Emotionen davon geprägt sind. Weil was ganz wichtig ist, unsere Emotionen sind uns zwar von Gott gegeben, aber nicht immer von Gott geprägt. Sie können hilfreich sein, aber auch Schaden anrichten. Zum Beispiel Freude ist eine Emotion, die wurde uns schon im Mutterleib mitgegeben. Ja, du kommst auf die Welt, du kannst dich heute nicht mehr daran erinnern, ich auch nicht. Aber schon im Leib deiner Mutter, wenn du die Stimme deiner Mutter gehört hast, hast du dich wohl gefühlt. Es hat etwas ausgelöst in dir. Die Stimme einer Mutter ist für einen Säugling eigentlich mit das Prägendste und auch das Wichtigste und Führendste. Wenn du Kinder hast um dich herum oder wie auch immer, ich erinnere mich an meine zweite Tochter, als sie auf die Welt kam, hat sie nur bei mir aufgehört zu weinen. Mein Mann konnte auch eine ganze Weile machen, was er wollte. Sie hat sich nur bei mir beruhigt. Das ist auch eine gute Emotion, wenn du dich wohlfühlst, wenn du dich sicher fühlst und wenn du Freude hast. Dann kommen wir vielleicht auch zu anderen Emotionen, die schon da sind oder die kommen, zum Beispiel Angst. Unsere Erneuerung im Glauben zielt auch immer auf die Erneuerung unserer Emotionen. Und da kann ich dich jetzt entspannen. Du wirst nicht um 12 Uhr nach der Predigt an deinem Mittagstisch sitzen und ein emotional völlig erneuerter Mensch sein. Also können wir wieder runterfahren. Wir bringen ja ein Päckchen mit, wenn wir zu Gott kommen. Und ich war die ganze Zeit eben am Hin und Her überlegen. Erzähle ich das oder erzähle ich das nicht? Ich will euch mal etwas von Prägungen und Emotionen erzählen, weil das ist somit das Wichtigste eigentlich in dieser ganzen Thematik. Wenn du mich schon ein bisschen länger kennst, dann weißt du, ich durfte schon einmal meine Lebensgeschichte als Predigt hier halten. Vielleicht hörst du sie dir an, sie heißt abgelehnt, kannst du bei uns downloaden. Und in dieser Predigt geht es um meine Lebensgeschichte bis zu dem Moment, in dem ich mich bekehrt habe. Und mein ganzes Leben bis dahin und auch teilweise heute noch, auch ich bin nicht perfekt, ist geprägt von unterdrückter Wut, von stiller Wut. Und auch das gibt es nämlich. Also es gibt nicht nur die, wo du nach außen hin platzt, schreist, brüllst oder sonst irgendwas, sondern es gibt auch eine Form von Wut oder Angst, die sieht dein Gegenüber überhaupt nicht. Die macht was mit dir innerlich. Und die kann dich auch sehr prägen, weil irgendwohin musst du ja mit deinen Gefühlen. Und ich habe mich in meiner Jugend entschieden, als ich diese Gefühle auch nicht mehr aushalten konnte, dass ich Drogen nehme. Anderer greift vielleicht zum Alkohol. Und ich bin da wieder raus. Du kannst die Geschichte gerne hören. Aber warum ich dir das sage, ist eigentlich, die Drogen waren mein Ventil. Der Alkohol war das Ventil für meinen Vater. Mein Vater hat es, Halleluja, später auch erkannt. Ja, mein Vater hat sich total verändert. Auch ich habe mich total verändert. Aber nicht ich aus mir heraus, sondern aus Gnade. Ich lade dich wirklich ein, hör dir das Ganze mal an, weil unterdrückte Gefühle, es gibt auch wirklich psychische Störungen, die dadurch hervorgerufen werden. Verschiedenste psychische Krankheiten, die durch unterdrückte Gefühle einfach ans Licht wollen, ja. Menschen verletzen sich, ja. Das ist die ganz ungute Form. Aber es geht eigentlich jetzt so um das, ich sag mal, eher Oberflächliche, was uns im Alltag begleitet, was aber trotzdem viel tiefer sitzt und wir es nicht sehen. Die Erneuerung im Glauben oder unsere Bekehrung ist eine Erneuerung im Glauben. Und diese Erneuerung zielt auch immer auf die Erneuerung unserer Emotionen. Es wird durch Gottes Geist gestärkt und die von Gottes Geist geprägten und hervorgerufenen Gefühle wie Freude, Dankbarkeit, Zuversicht und Liebe, die wachsen dann und die anderen werden auch ausgehungert, aber nicht in einer Woche. Und egal, wie blöd, wie verletzend, wie daneben oder wie auch immer du dich verhalten hast, was du falsch gemacht hast, welchen Bock du geschossen hast, das ist mir jetzt ganz, ganz wichtig und da kommst du jetzt mal näher. Egal, was du tust, egal, was du getan hast, egal, was du jetzt machst oder in 25 Jahren tun wirst, Gottes Liebe zu dir wird sich nie, niemals verändern. Sie wird nicht mehr durch das, was du tust, sie wird aber auch nicht weniger durch das, was du tust. Und da lade ich dich ein, lest dir mal den Psalm 139 durch. Psalm 139 sagt dir, was Gott über dich denkt und was Gott alles schon über dich weiß und schon immer wusste. Gott liebt dich. Das steht fest. Das steht fest. Gott liebt dich. Dennoch möchte Gott, dass du das, was nicht förderlich für dich ist, durch seine Gesinnung erneuerst. Und das kannst du nicht selbst. Aber was du kannst, ist deine Bereitschaft dafür geben. Die brauchst du. Wie kann das Ganze funktionieren? Als allererstes solltest du hinschauen und dich den eigenen Emotionen stellen. Da haben wir schon im dritten Teil auch viel über sich Hilfe holen, mit Freunden beten, Mentoring und so weiter gehört. Deshalb will ich das an der Stelle gar nicht so sehr vertiefen. Das ist wieder Switche in den dritten Teil. Ja, das ist, dieses Buch gehört zusammen. Deshalb solltest du wirklich auch das Buch lesen, damit du das dann wieder verstehen kannst. Weil du liest in einem Teil etwas und wirst erinnert, ach ja, da hat er ja vorher schon das und das geschrieben. So, hinter unseren Problemen liegen in Emotionen gekleidete innere Überzeugungen. Und diese sind dann auch unser heimlicher Antreiber. Die steuern uns, wie wir schon gehört haben, ohne dass wir es wahrnehmen, gerade unter Stress, den wir in der heutigen Zeit leider auch öfter haben. Und meist steckt hinter all dem Angst. Angst zu versagen, Angst nicht dazuzugehören, Angst nicht beachtet zu werden, wertlos zu sein, verlassen zu werden, Angst nicht zu genügen. Und dadurch entsteht ein Automatismus in unserem Verhalten, in unserem Auftreten. Wir sind in dem, was wir tun, ja geprägt von dem, was wir gelernt haben. Wenn du zum Beispiel, wie ich, also versteh mich jetzt nicht falsch, ich komme aus einem wunderbaren Elternhaus. Ich hatte Eltern, die mich geliebt haben und die immer da geguckt haben, dass es uns gut geht. Dennoch komme ich aus einem Elternhaus mit nichtgläubigen Eltern und meine Eltern hatten keinen Jesus, mit dem sie sich erneuern konnten. So ist bei uns zu Hause auch leider einiges schiefgelaufen, das mich geprägt hat. Mein Vater hatte meine Mutter hat immer gesagt Tyrann. Also mein Opa, auch ein wundervoller Mensch. Mein Opa hat viel geschrien und auch geschlagen. Mein Vater ist das jüngste Kind von 8. Und was hat mein Vater geprägt, wenn was passiert? Buch fällt runter. Das war noch human. So, um das kurz zu veranschaulichen, mein Vater hat mich in Drucksituationen, ob er Druck hatte, ob wir Druck gemacht haben. Ich habe noch einen älteren Bruder, den solltet ihr unbedingt auch mal kennenlernen. Der ist echt spitze. Wir wurden oft angeschrien. Es wurde uns nicht in Ruhe erklärt, du Stefanie, komm mal her, setz dich mal hin, das und das zu tun, das hat diese und diese Folgen, das ist aus dem und dem Grund nicht richtig, was würde Jesus dazu sagen? All solche Überlegungen oder Gespräche kannte ich überhaupt nicht. Ich kannte schreien. So, und wenn du mich jetzt ein bisschen kennst, ich stand auch schon hier vorne und habe Buße getan. Ich bin eine Mutter und eine Ehefrau, Freundin, Bekannte, auch leider Lobpreismitsingerin, die laut ist. Ich bin laut. Ich freue mich laut. Ich ärgere mich laut. Ich diskutiere, nicht streite, laut. Ich ärgere mich immer so, mein Mann ist so leise. Ich bin so laut. Warum bin ich so? Richtig, du hast es verstanden, weil das ein Automatismus ist. Ich habe mein erstes Kind, ich habe drei. Ich glaube, der Elias hat am meisten unter mir gelitten. Aber jedoch gehe ich davon aus, dass er trotzdem, und gerade weil ich bin, wie ich bin, eine gute, glückliche Kindheit hat. Aber ihn habe ich am meisten angeschrien, weil, was war, eine junge Mutter, erstes Kind, Reaktion, Aktion, Reaktion, Zong, Explosion. So, das sind Automatismen. Du hast vielleicht völlig andere. Du wirst vielleicht ganz leise. Du sagst vielleicht gar nichts mehr. Vielleicht bist du nicht die, die schreit oder der schreit. Vielleicht bist du derjenige, der geht. Und der dann zu Hause in seiner Kammer voll Selbstzweifel, Selbstverdammnis und Traurigkeit sich selbst verdammt. Weil Selbstverdammnis ist sich selbst verdammen. Und auch da lade ich dich ein. Psalm 139, Gott liebt dich, obwohl er dich kennt und gerade weil du bist, wie du bist. Gott liebt dich immer. Da gibt's gar keinen mehr oder weniger. So, was du machen musst auch, ist, übernehme Verantwortung. Du musst Schritte gehen, du musst Verantwortung übernehmen. Dann haben wir wieder den Finger, nicht der andere. Nimm ihn bitte jetzt, den Finger. Hast du? Okay. Nicht der andere. Ich übernehme Verantwortung. Ich schaue, dass ich mit meinen Emotionen, egal in welche Richtung sie gehen, zurechtkomme. Das ist meine Verantwortung. Das ist etwas, was Gott mir wohl sehr gut zutraut, sonst hätte ich sie nicht. Sonst würde in der Bibel stehen, erstes Gebot, übergib alle Verantwortung dem Herrn. Ich habe es noch nicht gelesen. Wenn du es findest, kannst du mich gerne eines Besseren belehren. Wir haben die Verantwortung. Gott hat sie uns gegeben und uns mit allem ausgestattet, diese zu übernehmen. Und manchmal brauchen wir dabei Hilfe. Manchmal müssen wir zu Gott rennen. Manchmal rennen wir zu unserem Mentor, zu unserer Zellleiterin oder vielleicht, wenn du nicht in unserer Gemeinde bist, Kleingruppenleiter, Hauskreisleiter oder zu deiner besten Freundin. Geh irgendwo hin und hol dir Hilfe. Aber denk dran, ich übernehme die Verantwortung. Ich habe geschrien, nicht der andere. Er hat mich auch nicht dazu veranlasst. Ich habe entschieden. Ich habe Verantwortung. Die 10 Gebote sind ein sehr, sehr guter Wegweiser, um uns da durchzuführen, Verantwortung zu übernehmen und eben auch das Buch hilft dir sehr, da reinzuwachsen. Dann musst du deine eigene Machtlosigkeit auch anerkennen. Da lese ich dir ganz kurz auch noch eine Kleinigkeit vor. Und zwar, die eigene Machtlosigkeit ist manchmal ein sehr schmerzliches Eingeständnis. Das fällt einigen Menschen besonders schwer. Das Eingeständnis unserer Machtlosigkeit angesichts mancher emotionalen Kräfte in uns ist sehr, sehr schwer. Uns selbst steuern heißt nicht, alles in den Griff zu bekommen, auch wenn wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Es gibt Momente, in denen einfach nur die wichtigste Aufgabe darin besteht, unsere Grenzen zu bejahen. Vor allem dann, wenn wir mit besonders machtvollen Emotionen, Antreibern und Piraten in uns konfrontiert sind. Ich mache mir etwas vor, wenn ich glaube, dass es bloß ein paar psychologische Kunstgriffe oder eine bestimmte Glaubensübung braucht, damit alles wieder ins Lot kommt. Ich kann es nicht genug betonen, sagt der Schreiber und sag auch ich. Wenn uns problematische Emotionen beeinflussen, werden wir damit nicht von selbst fertig. Wenn sie unser Verhalten auf eine ungute Weise bestimmen, hilft uns kein disziplinierter Versuch, uns zu verändern. Selbststeuerung, die unser Innerstes umfasst und zu einer wirklichen Neuorientierung führt, liegt letztlich jenseits unseres Vermögens. Hier braucht es einen Stärkeren, eine Kraft, die etwas in uns schafft, das uns selbst unmöglich ist. Die Kraft, die etwas in uns schafft, was uns selbst unmöglich ist. Das heißt aber nicht, ich werde von außen gesteuert, sondern die Kraft, die in mich hineinkommt, die Kraft, die in mir ist. Das ist richtig, Gott. Gott und das Vermögen des Heiligen Geistes. Ohne das lassen sich die Piraten im Cockpit unseres Lebens vielleicht an die Wand drücken, aber sie lassen sich weder vertreiben, noch werden sie das Kommando abgeben. Also ich erkenne an, nur ich. Nur ich. Ich gebe auf. Ich sage Gott, also das ist der einzigste Weg. Wirklich. Gott, ich kann nicht. Ich kapituliere an der Stelle. Kennst du das? Du sagst, ich gebe auf. Ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht. Kapitulieren. Kapitulieren bedeutet, ich gebe auf. Wir sind vielleicht ein bisschen geprägt dadurch, was Kapitulation bedeutet. Kapitulation, das klingelt jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen, ich bin ein Loser, ich kriege es nicht gebacken, ich schaffe es nicht. Und dann schon kommen die Antreiber wieder. So, da will ich dir wirklich sagen, kapitulieren, vor Gott auf die Knie zu gehen, das ist das Befreiendste, was du tun kannst, zu sagen, ich gebe auf. Deine Schwachheit. Im Korintherbrief steht, lass dir an meiner Gnade genügen. Dann kommt meine Kraft in deiner Schwäche zur Vollendung. Da will ich dir auch sagen, du solltest wirklich dir den ganzen Bibelvers nehmen. Nicht immer nur Gott ist in den Schwachen mächtig. Weil dem Vers geht voraus, das ist ein Satz. Lass dir an meiner Gnade genügen. Dann kommt meine Kraft in deiner Schwäche zur Vollendung. Du hast es verstanden, das bedeutet was. Wir haben eben gesungen, Amazing Grace. Gottes Gnade ist es. Du musst einfach nur dein Fähnchen hochheben und sagen, ich kann es nicht. Ich kapituliere. Das hat mich in meinem Leben erst weitergebracht. Alle Versuche, irgendwie da rauszukommen oder irgendwas zu machen. Ja, du musst in turbulenten Zeiten handlungsfähig bleiben. Da Angst wohl, vermute ich, der Ursprung unserer Herausforderungen ist, haben wir manchmal damit zu kämpfen. Wir haben verschiedenste Herausforderungen in Leiterschaftspositionen, ob du jetzt Hausfrau und Mutter bist, ob du selbstständig bist, ob du eine Kleingruppe leitest, ob du die Trainerin, die Haupttrainerin in deinem Sportverein bist, ob du in der Gemeinde aktiv bist, egal was, du leitest irgendetwas. Und wenn du all diese Dinge nicht hast, dann leitest du dich. Und manchmal hat man mit sich selber auch die meisten Herausforderungen. Ja? Timotheus hatte in seiner Leiterschaft ebenfalls eine Herausforderung. In der Gemeinde drohte es hochzukochen und Paulus ahnte schon, dass Timotheus so langsam, aber sicher nicht mehr handlungsfähig ist, weil ihn Angst ergreift. Das hätte dazu geführt, dass die Gemeinde damals zerbrochen wäre. So hat Paulus ihm einen Brief geschrieben, darfst du gerne nachlesen, im 2. Timotheus, wo er ihm auch geschrieben hat, dass er etwas bekommen hat. Nämlich nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja? Paulus wusste darum, was mit Timotheus ist, und er wusste, er braucht jetzt Zuspruch. So haben wir wieder, dritte Teil Ewald, wir haben einen Mentor, der in uns hineinspricht. Dieser Mentor kann sein, wen du dir ausgesucht hast, aber vergiss auch nicht, Gott spricht ja auch, meistens eigentlich, ja? Und das, was dein Mentor dir sagt, wenn es ein christlicher Mentor ist, dann ist das in der Regel das, was er von Gottes Geist empfindet. Und hier hat Paulus gehandelt und wir haben das in unseren Alltagssituationen auch recht oft. Ich möchte euch da noch etwas vorlesen. Und zwar, oft werden wir Leiter angegriffen und kommen in einen emotionalen Tunnel der Angst. Das kennst du bestimmt, du kriegst dann Rauschen in den Kopf, du denkst, es geht hier nicht mehr weiter, es gibt hier keinen Ausweg mehr. Aber ich will dir von Gott zurufen, es gibt immer einen Ausweg. Und dieser Ausweg heißt Kapitulation. Also eigentlich ist der Untertitel meiner Predigt heute, wie ich lerne zu kapitulieren. Weil alles andere kommst du nicht weit. Wenn du da Hilfe brauchst, hier, wir haben echt coole Pastoren, wir haben eine coole Kirche hier. Ja, geh auf unsere Homepage, wenn du gerade noch alleine bist und fühlst dich durch den Livestream den letzten Wochen hier schon zugehörig, aber kennst hier noch nicht so viele Leute. Guck auf unsere Homepage, schreib unsere Pastoren an, wer dir da vielleicht zur Seite stehen könnte. Du bist in diesem Tunnel nicht alleine. Wir alle sind nicht alleine. Ich lese euch gleich was anderes vor. Muss ein bisschen auf meine Zeit achten. Also wir kapitulieren. Das ist wirklich wichtig. Und dazu gibt es 5 Orientierungshilfen. Du musst dir dazu da im Klaren sein, ich habe es mit Gott zu tun. Bei allem, was mir begegnet. Das haben wir auch schon gehört und das steht in diesem Buch sehr eindringlich beschrieben. Bei allem, was mir heute begegnet, habe ich es mit Gott zu tun. Dann ist deine zweite Perspektive und deine wichtigste Aufgabe, Gott zu vertrauen. Dazu gibt es konkrete Gebetsschritte, die hier in diesem Buch beschrieben sind. Da lade ich dich ein, wieder einmal mehr, kleine Schleichwerbung. Kauf dir eine Packung Textmarker, weil einer hat nicht gereicht, das habe ich auch festgestellt. Nimm dir lieber 2. Kauf dir das Buch und geh da durch. Ich kann hier wirklich nur an der Oberfläche kratzen. Und ich würde so gern so tief mit dir eintauchen. Dann würden wir aber vermutlich noch nächsten Mittwoch hier stehen. Ich wäre dehydriert und vielleicht wäre bei dir im Livestream der Fernseher heiß gelaufen. Ja, YouTube würde uns vielleicht kappen. Ich kann dich gar nicht so tief hier mit hineinnehmen. Ich kann dir nur mein Herz zeigen. Ich kann dir einfach nur sagen, dass du schauen musst, wer regiert in deinem Leben. Und wenn es noch nicht Gott ist, der in deinem Leben regiert, das ist zu jedem Moment, in jeder Lebenslage möglich. Auch in der, wo du gerade den größten Mist gebaut hast. Weißt du, wie oft ich vor meinen Kindern sitze und ihnen sage, dass es mir leid tut, dass ich mich falsch verhalten habe. Und dann gucke ich in diese Augen, in so gütige Augen. Und ich sehe einfach nur, die lieben mich trotzdem. Trotzdem. Und manchmal ist es, gerade wenn ich, mein Großer ist schon 12, er kennt Gott schon. Und ich gucke in seine Augen und es ist mir, als würde Gott selbst mich anschauen. Kapitulation ist der Weg in die Freiheit. Es gibt die Königinnen der Angst, die in dir regieren können. Und ich brauche ein Taschentuch. Es tut mir wirklich total leid, dass ich jetzt auch so bewegt und berührt bin. Mitten, ich habe schon, danke. Weißt du, das ist auch Authentizität. Ich könnte jetzt auch denken, ach nee, jetzt mögen die mich nicht mehr. So, gut. Wir haben im Gehirn etwas, das nennt sich die Amygdala. Da hat unser Pastor auch schon des Öfteren in Predigten mal etwas drüber gesagt. Und diese Amygdala sitzt bei uns im Gehirn und die ist für Kampf- und Fluchtsymptomatiken zuständig. Also, wenn du zum Beispiel irgendeine Herausforderung mit jemandem hast und kommst unter Stress, dann geht die bei dir an, wenn du gerade nicht Herr deiner Sinne bist. Und Stress ruft in uns immer eine Fluchtsymptomatik hervor. Stress bedeutet für unser Gehirn Angst, Flucht, weg hier. Und das kann eben der Stille, der ist leise, und der Laute, der ist laut. Ja, egal wie du dann reagierst, da herrscht die Amygdala. Und wenn du dich dann darauf besinnst, was im Wort steht, nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit haben wir empfangen von dir. Das sagst du dir dann in diesem Moment. Da klopfst du dir praktisch hier hinten auf das hyperaktive Teil drauf, ja? Und hier vorne regiert dann was anderes. Und da hilft der Herr dir dann auch durch. Dann haben wir noch eine Perspektive und zwar, halte an deiner Eigenverantwortung fest. Konzentriere dich darauf, dass bei allem, womit du es zu tun hast, du es letztendlich mit Gott zu tun hast. Das ist das, was am wesentlich wichtigsten ist. Du hast es bei allem, was dir begegnet, mit Gott zu tun. Dann sorge für die nötigen geistlichen Schritte wie Loslassen, Ablegen, Vertrauen, Vergeben. Da darfst du dich auch wieder an deinen Mentor wenden. Und dann haben wir noch eine fünfte Perspektive. Lerne, Ungelöstes auszuhalten. Lerne, Ungelöstes auszuhalten. Hätten wir jetzt einen Liegestuhl hier, hätte ich mich, um dir das mal zu demonstrieren, hier so hingelegt. Du musst lernen, Konflikte, Herausforderungen, Probleme auszuhalten. Wir sind so geprägt von Instant-Lösungen, Instant-Kaffee. Wenn heute was mit deinem Computer nicht funktioniert, dann hast du eine Hotline, die du anrufen kannst. Und die sind gefälligst auch von 0 bis 24 Uhr erreichbar. Ansonsten schreibst du eine E-Mail. Diese E-Mail wird in der Regel in der nächsten Stunde beantwortet. Wenn es mal 3 Stunden dauert, wirst du schon unruhig. Wenn du ein anderes Problem hast, dann gehst du zum Verkäufer. Der hat dir gefälligst, genau jetzt zu zeigen, wo im Regal denn jetzt endlich bitte der Karo-Kaffee steht. Du weißt, was ich meine. Wir sind geprägt, leider, andererseits auch Halleluja, dass wir bei Herausforderungen in der Regel fast direkt Hilfe bekommen. Manchmal geht das aber nicht. Manchmal ist ein bestimmtes Verhalten ein Prozess von Jahren, von vielen, glaubt mir, vielen Jahren. Ich bin mittlerweile 41 Jahre alt. So lange kenne ich mich selbst, aber irgendwie auch nicht. Im Laufe dieser Zeit habe ich mich mehrfach neu kennengelernt. Und ich muss sagen, jetzt hier an dieser Stelle, ich weiß, ich bin noch nicht am Ende, aber da, wo ich jetzt bin, kann ich schon viel besser Ungelöstes aushalten als noch vor 10 Jahren. Ich war ein Daueranrufer, ein Dauerkonfliktbesprecher, bis das Ding gelöst war. Etwas stehen lassen, beiseite stellen, konnte ich überhaupt nicht. Heute kann ich es auch nicht immer, aber ich bin auf dem Weg. So, Selbststeuerung bedeutet nicht, dass dank meiner aktiven Schritte eine rasche Lösung hervorkommt, sondern Selbststeuerung bedeutet, dass ich erkenne, dass ich in dem dunklen Tunnel nicht alleine bin. Nie. Selbststeuerung bedeutet, ich kapituliere. Selbststeuerung bedeutet, ich hole mir Hilfe. Selbststeuerung bedeutet, ich lass mich einfach fallen. Das ist Selbststeuerung. Gott erhält die tiefste Nacht. Sein Stecken und Stab trösten und leiten mich. Ob ich auch wanderte im finsteren Tal, ihr kennt es bestimmt. Das ist mit der meistzitierteste Psalm, den ich überhaupt jemals zitiert habe. Also ständig, du verstehst mich schon. Im Tunnel zu überleben ist nicht immer einfach, aber nicht unmöglich. Und auch da solltest du dir des Öfteren die Frage stellen, wenn hinter all dem, was mir begegnet, Gott steht, was darf ich in dieser Situation jetzt lernen? Was darf ich in dieser Situation verändern? Und Gott, wo und wie siehst du mich und möchtest mich haben? Und dann kannst du da weitergehen. Und vergiss nicht, egal wie dunkel die Nacht ist, egal wie groß das Problem ist, vor dem du scheinbar stehst, ob du es selbst bist oder Herausforderungen mit einem Gegenüber, das du hast. Unser Gott ist größer. Es gibt nichts. Unser Gott ist größer. Unser Gott ist der, der Himmel und Erde geschaffen hat. So. Und wenn du manchmal vor Herausforderungen standst, vielleicht vor vielen Jahren, die dir sehr zugesetzt haben, und heute zurückguckst, ja, dann wirst du meistens feststellen, das war eine Zeit, richtig, die dich geprägt hat. Und die dich zu dem oder der gemacht hast, die du heute bist. Meine Drogenvergangenheit, versteh mich jetzt nicht falsch, meine Drogenvergangenheit ist mit das Beste gewesen, was mir in meiner charakterlichen Bildung vor Gott, mit Gott passiert ist. Wie kann sie denn sowas sagen? Ganz einfach. So tief unten, wie ich war, weiter runter ging es eigentlich nicht mehr. Und heute, die ich jetzt heute bin mit Gott, ich weiß, was alles in einem vorgehen kann. Ich weiß ganz genau, was ich in meinem Leben nicht mehr möchte und was ich nicht mehr zulasse und wo ich ganz klar bin und Ja und Nein sage. Meine Vergangenheit hat mich so geprägt und mein König mich dann so erneuert, dass ich heute hier stehen kann und sagen kann, ja, ich war viele Jahre drogensüchtig. Ich habe gelogen, ich habe betrogen, ich habe meine Eltern beklaut. Ja, ich habe so viele Dinge gemacht, die schlecht und schrecklich waren. Ich habe meine Oma belogen, für manche vielleicht. Für mich war das völlig normal. Es war normal, an das Portemonnaie meiner Eltern zu gehen. Die haben später alles versteckt. Weißt du, wie dankbar ich bin, dass meine Kinder wissen dürfen, wo mein Portemonnaie ist? Und ich weiß, meine Kinder werden das mit Sicherheit nicht machen. Wie kann ich sowas sagen? Weil der Herr seinen Engeln befiehlt, meine Kinder zu beschützen und zu behüten, wo immer sie hingehen. So, das musste ich nochmal loswerden. So, dann haben wir den zweiten Punkt, Selbststeuerung in meinen Beziehungen. Auch da kommt der erste Punkt natürlich jetzt mit hinein, weil wenn ich meine Emotionen steuere oder meine Emotionen steuern mich, wirkt sich das auf meine Beziehungen aus. Ja, da geht es auch darum, Ja und Nein zu sagen zu den Momenten, in den Momenten, wo es zum Beispiel wichtig ist. Denn wir haben verschiedene Schutzgebiete in unserem Leben. Schutzgebiete, die wir auch von Gott bekommen haben. Ein Schutzgebiet könnte sein deine Beziehung zu Gott oder deine Ehe, deine Kinder. Ja, da musst du, oder auch deine Arbeitszeit ist auch ein Schutzgebiet. Wenn du von deinem Arbeitgeber einen Auftrag hast, den du in einer bestimmten Zeit fertigstellen musst und du auch am Ende des Monats dein Gehalt bekommen möchtest, dann ist dein Schutzgebiet, dass du deinem Arbeitgeber eine gute Arbeit leisten musst. Dann kannst du dich nicht 2 Stunden am Tag vor den Laptop setzen und bei Facebook oder Instagram rumgucken und mal die Bilder hochladen, weil du das gestern nicht geschafft hast, weil du durch den Ausflug so müde warst. Ja, du hast eine Verantwortung. Und das ist die Arbeit zum Beispiel in ein Schutzgebiet. Ein Schutzgebiet, das du vor dir selbst schützen musst oder auch vor Störungen von anderen. Wenn jetzt zum Beispiel deine Schwiegermutter oder deine Mutter oder die Tante Anna. Die Tante Anna ruft dich jetzt schon zum 25. Mal für heute Morgen an. Du musst aber bis heute Abend 18 Uhr mit deiner Arbeit fertig sein. Wenn das, was du erstellen sollst, nicht fertig ist, kann die nächste Abteilung morgen nicht weiterarbeiten. Da hängt ein Rattenschwanz dran. So, und dann ruft dich die Tante Anna an und weil es schon das 25. Mal ist, gehst du dann doch ans Telefon und die sagt dir, du musst jetzt unbedingt kommen, das heißt, Wasser funktioniert nicht mehr und du musst jetzt. Und dann sagst du, Tante Anna, ich habe gerade wirklich, nee, wenn du jetzt nicht kommst, da habe ich kein warmes Wasser und wenn du jetzt nicht kommst, da hast du mich auch nicht lieb. Schon mal erlebt? Wenn du das und das jetzt nicht machst, dann das und das kennen wir schon, ja? Vielleicht kennst du das auch in anderer Art und Weise. Vielleicht bist du so geprägt worden, dass deine Eltern dir vermittelt haben, wenn du jetzt das und das nicht machst, bist du ein böses Kind. Wenn du das und das jetzt nicht machst, hat die Mama dich nicht mehr lieb. Du willst doch ein liebes Kind sein. Es gibt für Kinder nichts Wichtigeres, als das Gefühl zu bekommen, von den Schutzbefohlenen geliebt zu sein. Du bist egal wie, irgendwie geprägt. Und du, dein Herz, sind auch ein Schutzgebiet. Deine Arbeitsstelle ist ein Schutzgebiet. Dein Glauben, dein Glaubensleben ist ein Schutzgebiet, das du vor Eindringlingen schützen musst. Das ist ein Auftrag. Gott erwartet das von dir, dass du es vor Eindringlingen beschützt. Wenn dir das nicht immer so leicht fällt, weil du Herausforderungen hast, Nein zu sagen, dann schau dir deine inneren Antreiber an. Nimm den Textmerker und das Notizbuch dazu und schreib dir während des Lesens die Dinge raus, von denen du merkst, ja, da klopft Gott an. Das ist meine Story. Schreib's dir auf und kapituliere. Wenn dir das schwerfällt, weißt du, wie oft ich mir Hilfe geholt habe und auch heute teilweise noch Hilfe hole, weil ich manche Dinge nicht unter meinen Füßen habe, dann, wenn ich irgendwann und wenn du irgendwann nach Hause gehst, zum Papa, erst dann hast du alles unter den Füßen, weil du verstanden hast, dass nie du es bist, sondern seine Gnade. Und sei entspannt, du kriegst heute nicht alles hin. Das darf ich dir von hier verkünden. Und nimm dir diese Illusion, dass du perfekt sein musst, dass du alles richtig leisten musst, damit du wer bist. Du musst verstehen, dass du wer bist, ohne Leistung. Das ist das Wichtigste, was ich dir heute sagen kann. Hol dir Hilfe. Hol dir Hilfe, wenn du da nicht drüber kommst. Wenn du gerade jetzt erst merkst, dass du überhaupt Herausforderungen hast, auch dann ist jetzt nicht Hopfen und Malz verloren, weil ich schon zu Leuten spreche, die schon einiges erkannt haben. Nein, uns alle. Mach noch mal so. Um mich geht es. Egal wie weit ich in meiner Glaubensentwicklung bin oder nicht bin. Egal, was ich erkannt oder nicht erkannt habe. Denn zum Erkennen, das ist so eine gute Botschaft, ist es nie zu spät. Gottes Geist ist, bleibt, war. Immer. Und der spricht zu dir. Der spricht auch durch andere. Durch Mentoren, durch Freunde. Egal durch wen. Aber er spricht. Und wenn er will, dass du etwas hörst, dann gibt er sich richtig viel Mühe, wenn du es nicht hörst, dass du es irgendwann hörst. Denk auch bitte an die Leute, die unter deinem fehlplatzierten Jahr leiden. Zum Beispiel, wenn du eine Ehezeit hast, dein Mann freut sich schon total darauf, endlich mit dir mal wieder alleine zu sein, weil Kinder und Berufstätigkeit und selbstständig. Und dann sagst du ihm, ach du übrigens, ich kann morgen Abend gar nicht. Ich musste unbedingt dem und dem helfen. Manchmal muss man tatsächlich helfen und das kann man auch innerhalb einer Beziehung in einem Schutzgebiet besprechen. Aber was macht das mit dem anderen? Was ist die Botschaft für den anderen? Wenn du an der falschen Stelle Ja sagst, sagst du auch Nein zu anderen, die dein Ja aber eigentlich brauchen. Das ist Ja zu anderen zu sagen, da sagst du Nein zu dir selbst oder auch zu deinen Kindern. Wie prägst du deine Kinder, wenn du immer wieder versprochene Dinge abbläst und verschiebst, weil du jemand anderem etwas Wichtiges zugesagt hast? Wie prägst du deine Kinder? Was gibst du ihnen mit? Auch gehört hier hinein, dass du dir auch nicht alles sagen lassen musst. Auch das ist eine wichtige Sache. Du musst dir jetzt nicht, auch weil vielleicht jetzt die Tante Anna weiß, dass du dich gerade verändern willst, dir von jedem alles sagen lassen. Auch das ist ein Schutzgebiet. Das ist ein Du-Schutzgebiet. Wie meine ich das? Also zum Beispiel, du hast dir einen neuen Lippenstift gekauft. Der ist vielleicht grün. Und den trägst du dir jetzt auf und dann sagt dir deine Nachbarin, nee, der ist aber gar nicht schön. Der steht dir gar nicht. Und du fandst dich doch heute Morgen noch so schön damit. Und jetzt sagt die, der ist aber gar nicht schön, der steht dir gar nicht. Auf Deutsch, der ist aber gar nicht schön, der steht dir gar nicht. Und du gehst hin, wischst es ab und schmeißt es in den Müll. Dann hast du auf dein Schutzgebiet nicht aufgepasst, denn wer ist die Nachbarin? Welche Gewichtung hat sie in deinem Leben, dass sie dir sagen darf, was dir steht und was dir nicht steht? Da darfst du beim nächsten Mal sagen, Frau Schmidt-Müller-Meyer, Wölkel, das ist sehr nett, dass Sie sich Gedanken um mich machen, das ehrt mich sehr, mir gefällt er, danke, zum Beispiel, aber auch mit einer richtigen Haltung. Du musst ja auch nicht in deine Kindererziehung reinreden lassen, wenn du dich dafür entschieden hast, dass deine Kinder sich mal ausweinen dürfen, wenn sie traurig sind. Und vielleicht deine Schwiegermutter sagt, nee, der muss aber auch hören zu plärre. Warum? Dann kannst du es ihr vielleicht erklären, aber manche wollen gar nichts erklärt haben. Und da kannst du auch sagen, wir machen das so. Das ist auch okay. Und du musst auch gar nicht immer irgendwas sagen. Vielleicht, das dachte ich immer, wenn ich nichts sage, dann denkt er, ich mache das und dann mache ich das beim nächsten Mal nicht und dann habe ich einen Konflikt. Totaler Quatsch. Du darfst sagen, was du denkst. Du musst wirklich wissen, was wichtig ist in deinem Leben. Und du musst aufpassen, dass du dich auch nicht anstecken lässt. Das ist ein nächster Punkt, ein wirklich wichtiger Punkt. Du musst aufpassen, dass du dich nicht anstecken lässt von Leuten, die Dinge tun, die nicht so toll sind. Wir haben manchmal das Bedürfnis nach Verbundenheit und nach Selbstständigkeit. Auch beim Ja und Nein sagen. Und da ist es einfach wichtig, dass du wirklich auf dich aufpasst. Wo sagst du Ja und wo sagst du Nein? Selbstführung heißt manchmal nicht, es selbst machen zu wollen, sondern dafür zu sorgen, dass ich von den richtigen Personen begleitet werde. Das ist auch manchmal Selbstführung. Ich muss ein bisschen springen. Ich will dir noch eine Sache sagen. Und zwar, ist es so, da möchte ich jetzt hin switchen. Es gibt noch etwas anderes, was innerhalb von Beziehungen passieren kann, was etwas mit deiner Selbststeuerung zu tun hat. Nämlich, dass du deine Selbststeuerung plötzlich verlierst. Da haben wir eine Geschichte, die ist richtig cool. Und zwar die Geschichte von einem Büffel. Da schreibt der Thomas Harry: Im Haushalt, in dem ich aufwuchs, gab es keinen Fernseher. Es gab aber eine Reihe netter Nachbarn, bei denen ich meine Lieblingsfilme schauen durfte. Dort lernte ich den Tierforscher Professor, ich kenne das als Jimmick. Wenn ich das jetzt nicht richtig ausgesprochen habe, danke ich dir, dass du mir vergibst. Und in einer Dokumentarfilmreihe vermittelte er seine Beobachtungen über das faszinierende Verhalten von Wildtieren. Also von den afrikanischen Büffeln hier. Jimmick fuhr mit seinem Forscherteam in einem Auto einem einzelnen Büffel nahe, näherte sich ihm und dieser Büffel blieb oft erstaunlich gelassen. Vielleicht hatte es damit zu tun, dass viele Büffel an Menschen oder Fahrzeuge gewöhnt sind und die davon ausgehende Gefahr einschätzen konnten. So kann es sein, dass ein Büffel lange stehen bleibt, bis er irgendwann gemächlich wegtrottet. Und dann testete er das auch noch anders. Er flog mit einem Flugzeug, brummte um das Tier, der Büffel blieb ruhig. Auffallend anders kann diese Reaktion dann ausfallen, wenn die Büffel als Herde unterwegs sind. Wenn sich ein fremdes Flugzeug nähert, spielt die Reaktion des furchtsamsten Tieres eine entscheidende Rolle. Sobald das Tier aufschreckt, reagiert die ganze Herde mit ihm. Es braucht nur ein einziges Tier, das in Angst gerät, und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die ganze Gruppe zur Flucht ansetzt. Weiter geht die Geschichte dahin, dass die Herde, wir sind auch eine Herde, plötzlich so voller Unruhe, Panik und allem Möglichen sind, dass sie einfach nur noch rennen. Wenn dieser Büffelherde oder auch uns dann in dieser Massenpanik, ihr habt schon mal Massenpanik im Fernsehen gesehen, wenn dieser Massenpanik dann ein Abgrund vor die Füße kommt, was passiert? Glaubt ihr, dass in dieser Massenpanik der stärkste Büffel nach vorne rennt und sagt, stopp, liebe Herde? Nein, die stürzen den Abhang runter. Und das passiert auch uns, wenn wir uns in Gruppen, in einem Gruppenverhalten dazu mitreißen lassen, eben die Emotionen und Gefühle der anderen mit aufzunehmen. Verstehe mich nicht falsch, eine Gruppe ist sehr, sehr wichtig. Also nehme ich mal als Beispiel unsere Kirche. Wir schützen auch einander. Wenn du ein Teil unserer Kirche bist, dann weißt du, wenn es dir nicht gut geht, gibt es irgendjemanden, der durch den Geist Gottes oder auch durch eigene Beobachtungen merkt, die Elfriede braucht mich gerade. Dann ist diese Kirchengemeinde, diese Gruppe deine Lebensversicherung. Dann gibt es, das ist die positive Seite, es gibt aber auch eine negative Seite, und zwar die, dass Einzelne plötzlich Dinge tun, die sie alleine nie tun würden. Sie hören dann eben auf, sich zu steuern. Sie schwimmen mit dem Strom, lassen sich sozusagen treiben. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Gruppendruck Menschen dazu führt und dahin treibt, dass sie Dinge tun, die sie alleine eigentlich nie tun würden. Ja, dass die Angst, Dinge zu tun oder zu machen, zum Beispiel bei einer Demonstration, alle grölen den gleichen Satz. So, jetzt stell dir auf diesem Platz, wo zehntausende Menschen gerade grölen, Rot ist toll, keine Ahnung. Ja, wollte nichts Doofes jetzt sagen. So, 10.000 brüllen diesen Satz in der Gruppe. Und jetzt stell dir kurz vor, jetzt steht dann der eine Mensch da alleine. Glaubt ihr, der brüllt den ganzen Tag, Rot ist toll? Nee, weil die Gruppe nicht mehr da ist, die ihm Halt gibt. Wir haben in unserer Geschichte, ich will nicht da zu tief eingehen, aber du weißt selbst, was in unserer deutschen Geschichte passiert ist, wofür wir teilweise heute noch auch manchmal mit Verantwortung tragen, obwohl wir gar keine Verantwortung mehr haben. Das, was in unserer deutschen Geschichte passiert ist, hat uns heute noch so geprägt, dass wir es manchmal falsch finden, stolz zu sein, aus diesem Land zu kommen. Da hat uns das Verhalten einer Gruppe falsch geprägt. Aber weißt du was? Eine sehr, sehr, sehr mir wichtige Person hat ein wirklich wunderbares Lied über Deutschland geschrieben. Und diese Person kommt nicht aus Deutschland. Diese Person hat gar keine, überhaupt gar keine deutschen Wurzeln. Da sind ein paar dabei. Ghana und England, glaube ich. So, die hat ein Lied geschrieben über Deutschland, wie wunderbar unser Land ist. Und weißt du, dann darfst du auch sehen, dass du auch, wenn eine Gruppe mal etwas falsch gemacht hat, trotzdem stolz sein darfst auf etwas, wo du zum Beispiel herkommst. Ich habe mich irgendwann entschieden, ich lasse mich nicht mehr von der Vergangenheit meines Landes prägen oder auch stoppen, nur wenn ich sagen darf, ich komme aus Deutschland. Und der andere, ah ja, der kommt dann halt eben aus Italien. Ist doch auch wunderbar. Weißt du, was ich meine? Dieses falsche Gruppenverhalten hat uns damals so geprägt, meinen Großvater so geprägt. Mein Urgroßvater war ein gebrochener Mann, der aus dem Krieg zurückkam. Weil Gruppenverhalten, weil Gruppen einheitlich geschrien haben, ja, das wollen wir. Wo Einzelne das niemals getan hätten, aber der Gruppenzwang hat dahin geführt. Da war der Herdentrieb in die negative Richtung. Und das passiert auch in Kirchengemeinden oder in anderen Institutionen manchmal. Und da will ich einfach dir sagen, da kannst du aber auch dagegen stehen. Mose zum Beispiel hat es getan. Das Volk Israel wurde damals mürrisch, wurde aus Ägypten herausgeführt. Ja, hat erst Gott gefeiert, er hat sie da gerettet, hat sie durch Mose rausgeführt und dann waren sie längere Zeit in der Wüste unterwegs, haben lange Zeit nur Manna gegessen, es war wohl auch warm, die hatten Sand in den Schuhen und haben geschwitzt. Und was haben sie dann gemacht? Dann haben sie sich plötzlich in Gruppen zusammengetan und haben angefangen, negativ zu reden. Letztendlich liest die Geschichte vom Volk Israel, ich sag dir jetzt auch gar nicht, wo es steht, dann hast du ein bisschen Zeit zu suchen. Ja, ein bisschen deine Bibel kennenzulernen. Letztendlich ist es so weit gekommen, dass die Israeliten sogar in ihrer Wut erstmal Gott angeklagt haben, aber da war Mose, den sie angeklagt haben für Gott. Und sie haben sogar später versucht, Moses zu töten. Sie wollten ihn steinigen, weil in der Gruppe Unruhe aufgekommen ist. Es wurde mürrisch, es wurde nicht mehr Gott gepriesen, dass er sie da rausgeführt hat. Nein, es wurde gemotzt und gejammert. Mose hatte die falsche Frau geheiratet. Und dann, was der Mose sich eigentlich überhaupt jetzt einbildet, weil er die Stimme Gottes hört. Ist er jetzt deshalb jemand Besonderes? Was denkt sich denn eigentlich der Pastor, wenn der da vorne steht und diese Botschaft verkündet? Wer hat ihm dann gesagt, dass der das machen soll? Hä? Das ist doch unerhört. Ich gehe mal am Sonntag in eine andere Gemeinde. Was sagst du denn dazu, Gerda? Kommst du auch mal mit, gell? Hier, das. Und die Gerda, die plötzlich total verunsichert ist, wie die Frau jetzt da so reden kann. Und dann kommt noch jemand anderes und dann geht die Gerda auch mit in die andere Gemeinde. Weil da der Pastor immer viel liebevoller spricht. Der haut nicht auf den Tisch. Der ist immer so ruhig und so sanft. So entsteht eine Gemeindespaltung. Und ich kann dir sagen, eine Gemeindespaltung, das ist ein Einschnitt in dein Herz, wo du erstmal lernen musst, Menschen wieder zu vertrauen. Eine Gemeindespaltung zum Beispiel ist etwas, was dich viele Jahre noch mitträgt und prägt und dich genauso wie vielleicht unser ganzes Volk teilweise hindert, wieder Beziehungen einzugehen. Ich weiß gar nicht, warum ich dir das jetzt überhaupt gesagt habe. Weil das steht eigentlich gar nicht hier auf meinem Skript. Aber du musst einfach aufpassen, ob in dir alleine oder in einer Gruppe. Und du kannst dagegen gehen. Du kannst sagen, du, ich möchte nicht, dass du hier so negativ über das und das oder die und die gerade redest. Da gehört Kapitulation. Es ist nicht immer einfach, seinen Mann oder seine Frau zu stehen. Aber wenn du kapitulierend vor die Knie gehst, dann gibt Gott dir die Kraft, im richtigen Moment Ja oder Nein zu sagen. Sei du doch der Büffel, der die wild gewordene Herde stoppt. Sei du doch diejenige, die das richtige Wort zum richtigen Moment sagt und sagt, wir hören jetzt auf. Gott hat uns das und das verheißen. Oder Gott hat das und das gesagt. Das ist die pure Liebe Gottes in dir. Und wenn du ein Herdenpanikstopper bist, gibt Gott dir die Kraft. Und wenn du jetzt noch nicht weißt, dass du einer bist, dann sage ich dir, ja, bist du. Immer, überall, zu jedem Moment bist du der verlängerte Arm Gottes. Da rüstet Gott dich für zu. Ja, aber Steffi, du hast gut reden. Du stehst jetzt hier vorne und kannst das alles so einwandfrei sagen. Die Steffi hatte vor 2 Tagen so eine Panikattacke, weil sie heute hier oben stehen soll, dass sie sich überlegt hat, ob sie dem Bernd Kröger, dem Pastor und dem Thomas Bob eine Nachricht schickt, dass sie das hier nicht kann. Verstehst du? Es ist nicht immer alles so, wie es aussieht. Sei du der Panikstopper. Ich hab mich in meiner Panik am Freitagmorgen an meinen Papa da oben gewandt und hab gesagt, Herr, du musst mir das jetzt nehmen. Ich kann das. Und dann hat's eine Weile gedauert, noch einiges an Herzrasen und Schweißausbrüchen. Mir wurde auch ein bisschen schwindelig. Und dann klingelte die Post und ich dachte, Mensch, warum stört sie mich denn jetzt? Da bin ich runtergegangen und als ich wieder hochkam, war's, als hätte ich 5 Stunden in der Oase der Ruhe bei meinem König verbracht und alles war weg, weil ich kapituliert habe, weil ich Gott gesagt habe, ich bin nicht hier die tolle Steffi, die das hier bringt, sondern du bist das. So. Und mehr kann ich dir eigentlich gar nicht hierzu sagen. Sei du der Herdenpanikstopper. Einen Satz möchte ich dir noch mitgeben. Es gibt noch so viel, was ich dir durch dieses Buch sagen könnte. Aber du musst dieses Buch lesen. Ich habe wirklich geguckt, wie könnte ich dir denn das Buch schmackhaft machen? Weil der Titel, die Kunst, sich selbst zu führen oder von der Kunst, sich selbst zu führen, habe ich eingangs schon erwähnt, das hatte mich so abgeschreckt. Ich weiß auch nicht, warum. Ach, schon wieder so ein Buch über Selbstführung, Selbstorganisation ist nämlich auch nicht meine Stärke. Ja, ich habe ein unaufgeräumtes Büro, das sieht manchmal sowas von chaotisch aus, also manchmal ist eigentlich immer, weil ich da noch nicht drüber hinausgewachsen bin. Ja, Selbstführung, ja, ich komme manchmal zu spät, überschreite manchmal Abgabetermine. Ja, ach, das habe ich auch so viele Bücher, das brauche ich nicht. Und dann habe ich die Beschreibung gelesen und mein Pastor hat mich ja für diesen Teil eingeteilt. Und als ich die Beschreibung gelesen habe, musste ich so anfangen zu lachen, weil mein Pastor ist ja derjenige, der Gott von Gott eingesetzt wurde und der diese Entscheidungen getroffen hatte. Und das hat ja einen Grund. Und deshalb will ich dir sagen, dieses Buch hat Gott zu mir gesprochen, liest dir das Buch ganz durch. Das habe ich dann gemacht. Und eigentlich würde ich das Buch betiteln von dem fundamentalen Verständnis und Wissen, wie wichtig es Gott ist und was er in dich hineingelegt hat, zu erkennen, was Selbststeuerung für dein Leben und für den Willen Gottes in deinem Leben bedeutet. Und selbst das reicht noch nicht. So. Einen habe ich noch, den gebe ich dir gerade noch mit. Was mir wichtig ist, mein Pastor hat uns beigebracht, oder unser Pastor hat uns beigebracht, bei Predigten ein Ziel zu formulieren. Und das hat ja eigentlich immer was mit der Predigt zu tun. Und meine Zielformulierung, da musste ich schmunzeln, die lese ich euch jetzt vor, weil das ist auch meine Zusammenfassung von dem Ganzen hier. Und ich kann es gar nicht mehr zusammenfassen, weil ich habe dir am Anfang gesagt, ich kratze nur an der Oberfläche. Das Eis aufschlagen und eintauchen, das musst du selbst. Aber bitte vergiss dein Kapitulationsfähnchen dabei nicht. Die Zusammenfassung. Du hast erkannt und verstanden, dass sich zu führen ein fundamentaler Auftrag Gottes an dich selbst ist. Dieser sichert dein Wachstum in sämtlichen Bereichen deines Lebens und hilft dir, den Willen Gottes für dein Leben klar zu erkennen und umzusetzen. Und die Empfehlung zum Schluss: Kauf dir Textmarker, das Buch, ein Notizbuch dabei und go. Ich habe noch nie ein Buch so schnell gelesen wie dieses. Und es ist weder trocken, noch langweilig, noch tief theoretisch, sondern es ist zutiefst Gott selbst in dir und dich selbst entdecken. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5, in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.